Amos 8, Verse 1 bis 14. Dies ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach: Was siehst du, Amos? Ich antwortete: Ein Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir: Die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihnen vorübergehen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu Geheul werden, spricht Gott der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Hört dies, die ihr den Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt: Wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Ephamaß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs: Niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Sollte das Land deswegen nicht erbeben und jeder trauern, der darin wohnt, da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil. Es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Und es soll geschehen an jenem Tage, spricht Gott der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen, und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jedem Tag werden die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen: So wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr der Kult von Beersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Juni 2019. Er gilt als der wärmste Monat, seitdem es flächendeckende Messungen gibt. Es fanden sich folgende Schlagzeilen in der Hannover Allgemeinen Zeitung: Autowaschen verboten, Rasensprengen verboten, Pools befüllen verboten. Einem Wasserverband im Kreis Hannover geht das Trinkwasser aus. Deshalb schränken die Verantwortlichen die Nutzung für die 115.000 Kunden ein, um das Schlimmste zu verhindern. Bereits der Sommer 2018 war ein Sommer, in welchem eine Dürre sondergleichen über Europa lag. Unterdurchschnittliche Regenmengen, überdurchschnittliche Hitzewellen und überdurchschnittliche Sonnenstunden wurden von Meteorologen erfasst. Laut dem Deutschen Wetterdienst war die Zeit von April bis August 2018 sowohl regenärmster als auch sonnenreichster Zeitraum seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. Was folgt? Kraftwerke mussten damals teilweise abgeschalten werden. Verbrannte Wiesen, einst grün, glichen einer Steppe. Aufgrund der Futterknappheit, bedingt durch die Dürre, mussten Bauern auch ihre Tiere teilweise notschlachten lassen. Und da gibt es jetzt eine grüne Religion, die aufsteht und in ihrer Ideologie den Klimawandel offensichtlich nutzt und Menschenmassen mobilisiert mit der Beschuldigung, die Dürre liegt an dem CO2-Ausstoß des Menschen. Dabei kann nachgewiesen werden, dass es in der Menschheitsgeschichte immer wieder Temperaturschwankungen gab und das Klima noch nie stabil war. Und ich verweise Sie nur auf den wertvollen Vortrag von Dr. Markus Blitz über das Thema Droht uns ein Klimakollaps, wo er zeigt, dass das CO2 des Menschen verschwindend gering zu beiträgt. Aber nun erleben wir tatsächlich in unserer Zeit etwas, was der Wohlstand des Westens nicht kennt und sich nun direkt auf den ein oder anderen Speiseartikel im Markt auswirkt. Bisher ging es dem Westen noch überproportional gut, aber im Verhältnis zu anderen Kontinenten zeigt der letzte Sommer, dass die Realität auch im blühenden Barock Deutschlands ins Wanken gebracht werden kann. Der heiße Sommer 2018 lässt die Frage aufkommen, ob es tatsächlich möglich ist, dass Deutschland einmal wieder von einer hitzebedingten Hungersnot getroffen werden kann, so wie es zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war oder im frühen Mittelalter, kann es sein, dass das, was wir schon als selbstverständlich kennen, zur Mangelware wird? Aber lassen Sie uns nicht bei dieser Frage stehen bleiben, sondern einen Schritt weitergehen, und zwar zu dem, der in Lukas 4, Vers 4 sagte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Jesus sagt damit, so wie der Mensch das tägliche Brot braucht, ist echtes, geistliches Leben von geistlicher Nahrung, von Gottes Reden, von Gottes Wort abhängig. Und jenseits unserer äußerlichen Umstände fragen wir an dieser Stelle heute einmal, wie steht es in unserem Land um die geistige Versorgung? George Whitefield, der englische Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, war ein Mann, dessen Predigt sowohl Amerika als auch England aus dem geistlichen Schlaf riss. In einer Predigt über Jeremia 6 verkündigte er bzw. diagnostizierte er kühn über sein Volk der damaligen Zeit: So wie Gott einer Nation oder einem Volk keinen größeren Segen erteilen kann, als ihnen gläubige, aufrichtige und rechenschaffene Priester, damit meint er Pastoren, zu geben, ist das größte Unheil, das Gott möglicherweise über ein Volk dieser Welt bringen kann, wenn er es geistlichen Führern überlässt, die blind, eigensinnig, weltlich gesinnt, lau und unwissend sind. Whitefield beschreibt neben dem größten Segen, was ein Volk erleben kann, auch den größten Fluch. Und es ist nicht eine äußerliche Hungersnot, es ist eine geistige Hungersnot. Und genau damit sind wir mitten in Amos 8, mitten in dem Anliegen von Amos 8. Amos ist ein Lastenträger. Manche übersetzen seinen Namen mit Lastenträger, der Träger. Und Amos ist ein Prophet des Alten Testaments, der im wahrsten Sinne des Wortes eine Last zu tragen hatte für sein Volk. Gottes Propheten waren stets mit schweren Botschaften beauftragt und sie sprachen im Namen des Herrn. Nehmen Sie Malachi 1, Vers 1. Dort ist die Rede von den Propheten, wie er sagt, das ist die Last des Herrn. Und der Prophet Amos ist sehr wahrscheinlich ein Zeitgenosse des sturen Propheten Jona. Jona wird als Missionar ins heidnische Ausland nach Ninive gesandt. Amos dagegen wird dazu berufen, im geistlich umnachteten Inland für Klarheit zu sorgen. Also Jona wird nach draußen zur äußeren Mission geschickt und Amos ins Inland zur inneren Mission. Aus Amos 1, Vers 1 entnehmen wir, dass Amos im 8. Jahrhundert vor Christus lebt, als Israel bereits in zwei Reiche geteilt war. Jerobeam II. War König im Norden Israels und Usia im Süden, in Juda. Und nach der Reichsteilung, die manches hin und her und auch kriegerische Auseinandersetzungen hatte, scheint das Land langsam eine Renaissance zu erhalten. Ja, ein Wirtschaftswunder zu erleben. Es ist Blütezeit. Das Wirtschaftswachstum boomt, die Grenzen sind weitgehend ruhig und der Wohlstand wächst. Sonnenschein liegt auf dem Land, feierliche Lieder tönen stimmungsvoll zu manchem Fest. Das Land scheint idyllisch. Man sieht Frauen und Männer nach Dan und Beersheba wandern und sich an den Festen erfreuen. Aber mitten in diese Feiertage donnert die Stimme des Propheten Amos, was wir hier in Vers 2 lasen. Das Ende kommt, die Zeit ist reif. Inmitten des Wohlstands kündigt Amos einen Hunger im Land an. Das Volk wird verschmachten. Die Hörer reiben sich die Augen und die Ohren und fragen, was hat das zu bedeuten? Der Prophet Amos wird in Kapitel 7, Vers 12 als Seher bezeichnet. Er sieht das, was auf das Volk zukommt, und deshalb kann er nicht anders als das Volk warnen. Alles feiert den Frühling, Amos kündigt den Herbst an. Alles freut sich über die Blütezeit, aber Amos sieht bereits die Blätter fallen. Was hat es damit auf sich? Wie kam es dazu? Wie wird es weitergehen? Und vor allem, was hat das mit uns heute zu tun? Nehmen Sie die Bibel zur Hand. Wir folgen seinen Spuren unter dem Titel Hunger im Land. Hunger im Land. Amos 8 hat eine wichtige Vorgeschichte, was das vorangegangene Kapitel uns zeigt. Amos sieht in Kapitel 8, Vers 1 bereits die vierte von fünf göttlichen Visionen. In Amos 7 lesen wir von drei Visionen, die Amos von Gott zu sehen bekommt. Dabei geht es immer um das Gericht Gottes, was er ankündigt gegenüber Israel. Und in Kapitel 7, Vers 1 beschreibt er dort die Heuschrecken, die über das Spätgras Israels kommen Heuschrecken waren und sind bis zum heutigen Tag im Nahen Osten eine unerwünschte Plage. Sie machen sich über sämtliches Grün her, verzehren alles. Und Amos tritt ein. Er schreitet ein als Prophet, als er das sieht. In Vers 2 und bittet, tut das, was ein Prophet ausmacht. Er hält Fürbitte für sein Volk. Herr, Herr, vergib doch. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Gott nimmt sein Gericht zurück. Das Zweite, was er sieht in Kapitel 7, Vers 4. Amos sieht das Feuer von Gottes Gericht kommen. Und auch hier kann der Prophet nicht tatenlos zusehen, sondern auch hier schreitet er ein und bittet noch einmal, Herr, Herr, lass doch ab, Vers 5. Wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Und Gott nimmt es zurück. Die dritte Vision folgt darauf. Amos sieht in Kapitel 7, Vers 7 ein Senkblei, das Gott an eine Mauer, wahrscheinlich auch wieder ein Synonym für Israel, hält, um die Beschaffenheit auszumessen. Und das Senkblei ist Gottes Maßstab, also sein Gesetz. Und dieses wird dann das Volk Israel gehalten, wobei der König Jerobeam in Vers 9 sogar mit Namen genannt wird. Die Diagnose zeigt uns Vers 9. Der Zustand ist fatal. Die Folge wird Verwüstung, Zerstörung und Tod sein. Und Amos kann diesmal keine Fürbitte tun. Er gibt diese Botschaft, so wie sie ihm gesagt wird, in Vers 10 weiter. Er predigt und wir erfahren die direkte Auswirkung von seiner Predigt in Vers 10. Amos wird von dem Oberpriester Amazia gewarnt. Vers 12 heißt es, und Amazia sprach zu Amos, du Seher, geh flieh in das Land Juda und iss dort dein Brot. Und weissage dort, in Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Also die Reaktion war vom religiösen Abgesandten des Königshauses, er soll mundtot gemacht werden, Amos. Er soll Redeverbot bekommen. Er soll schweigen. Er soll nicht hier predigen und gar nicht erst vom Gericht sprechen. Und wenn, dann bitte von einem Drei-Gänge-Menü. Er soll woanders sein Essen essen. Hierfür dient Amazia als religiöses Feigenblatt. Und er schickt ihn nach Juda. Dort könnte man ihn besser gebrauchen als in dem aufgeklärten Nordreich Israel. Und genau hier schließt sich das Gerichtswort aus Kapitel 8, Vers 1 an. Wir überschreiben zum ersten Punkt, die ersten drei Verse mit die Botschaft des Gerichts, Gottes Geduld geht zu Ende. Die Botschaft des Gerichts, Gottes Geduld geht zu Ende. Amos sieht hier in seiner vierten Version einen Korb voll Obst. Reif zur Ernte meint hier reif zum Gericht. Denken Sie mal an die Banane, die eine Woche lang im Schulranzen lag. Denken Sie an den dicken, fetten Apfel, der vom Baum fällt, weil er überreif ist. Das Obst steht, wie in den vergangenen Subjekten auch, als ein Synonym für Israel. Israel war Fallobst geworden. Reif für die Zerstörung, reif fürs Gericht. Und Amos bedient sich hier eines Wortspiels. Das hebräische Wort für Reif, Keitz, klingt sehr eng an das Wort für Ende, Ketz, an. Keitz und Ketz, beides nutzt er und sagt, Israel ist reif für die Ernte, reif für das Ende. Gottes Geduld geht zu Ende und Gottes Gericht kommt. Dem reifen Fallobst aus Vers 2 werden viele Leichname in Vers 3 zugeordnet. Und tatsächlich, die Geschichte belegt, wie die Assyrer über das Nordreich Israels kommen werden und kein Pardon in ihrer Grausamkeit kennen. Walter Lüthi schreibt in seinem ausgezeichneten Amos-Kommentar, man vergegenwärtige sich die Wirkung dieses Gerichtsrufs des Propheten. Die öffentliche Meinung triumphiert laut mit den Worten, großer Umbruch, und meint damit jenes frohe Geschäft des Pflügers, der die Erde aufbricht und hoffnungsvollen Samen in die Furchen streut. Ja, sagt Amos, großer Umbruch, aber Umbruch, so wie über Sodom und Gomorra geschrieben steht. Gott kehrte die Städte um und die ganzen Gegenden und alle Einwohner der Städte und was auf dem Land gewachsen war. Diesen Umbruch schaut der Prophet, den totalen Umbruch Gottes im Beben der Erde aus Vers 8. Sollte nicht um solches Willen die Erde erbeben und alle Einwohner trauern? Wenn wir dieses dramatische Präludium des Propheten Amos sehen, diese Botschaft des Gerichts, dann müssen wir noch einmal innehalten und fragen, wer ist eigentlich dieser Prophet? Wer ist dieser mutige Mann? Aus Amos 1, Vers 1 hören wir, dass er aus Tekoa kam. Tekoa ist südlich von Bethlehem, er kam also aus dem Süden und wurde von Gott berufen als Prediger im Norden. Stellen Sie sich mal vor, da kommt so einer aus dem Süden her und er predigt und er hat dann so einen komischen Akzent noch, ungewöhnliche Geschwindigkeit auch beim Reden. Aber das Beeindruckende bei Amos ist die Tatsache, dass er noch seiner zweiversigen Autobiografie aus Kapitel 7, Vers 14 und 15 ein einfacher Viehhirte ist. Ein Züchter von Maulbeerfeigen. Er ist kein studierter Theologe. Er ist ein einfacher, auch kein hochkarätiger Akademiker. Er ist ein einfacher Mann des Landes. Aber das Wichtigste ist, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und das ist das Entscheidende. Er ist einer, der Gott fürchtet und der Gott dient mit seinem Leben. Er, der Landwirt Gottes, lässt sich nicht von der landläufigen Political Correctness festnageln, sondern redet als Mann Gottes das Wort Gottes, bis seinen Zeitgenossen ins Konzept passt oder nicht. Und insofern passt das Kinderlied ganz gut, was wir vorhin gehört haben, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. So einer war der Amos. Seine Botschaft ist klar und deutlich und adressiert die damaligen politischen Machthaber. Und er bringt mit seiner Rede die zeitgenössische religiöse Riege mit seiner Gerichtsbotschaft in Rage. Wenn Sie nun mal Vers 3 nehmen, da ist die Rede von Tempellieder, die zu Geheul werden. Und wir wissen, vorher hat Amazia ihn weggeschickt als einer der Oberpriester. Und hier ist auch quasi das Gerichtsankündigung, die Botschaft, die auch ihn treffen wird. Er verkündigt Gottes Gerichtsbotschaft unmissverständlich. Und wenn wir diese Kühnheit des Amos hier sehen, dann fällt uns auf, dass er unerschütterlich ist. Manche mögen vielleicht zu ihm gesagt haben, hey Amos, wenn du weiter so machst, dann kaufen wir bei dir keine Schafe oder keine Maulbeerfeigen mehr. Aber wissen Sie was? Das interessierte den Bauer nicht die Bohne. Er bleibt unerschütterlich, trotz den wirtschaftlichen Konsequenzen, die das vielleicht auch für sein privates Leben haben konnte. Und ich denke, ein Geheimnis liegt auch in seinem Namen. Amos kann einmal übersetzt werden als Lastenträger, aber es ist im Hebräischen ein Passiv. Und man kann auch sagen, der Getragene, der von Gott Getragene. Und Amos blieb fest, weil er in Gott sich fest wusste. Und ein ebenso mutiger Paulus ermahnte seinen Mitarbeiter Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5 zur selben Gesinnung. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehren beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5 war das. Auch heute gibt es eine Schweigespirale nach dem Motto, es soll doch jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und wehe, da kommt jemand her und der beansprucht dann eine absolute Wahrheit zu haben. Die heutige Parole ist Liebe statt Wahrheit, Einheit statt Klarheit. Auch heute gibt es eine religiöse Mehrheit, die ähnlich wie damals eine Vermischung bevorzugt. Dass man sagt, gut, der Gott der Bibel, den kann man doch versöhnen mit dem Gott des Korans, ist doch eigentlich dasselbe, was da gemeint wird. Und alle, die andere Meinung sind, das sind die Spalter, das sind die Unruhestifter. Die müssen zum Schweigen gebracht werden. Oder nehmen Sie den einen Mitarbeiter des IKEA-Ladens in Polen. Die Überschrift des Artikels in IDEA hieß, Polen, IKEA-Mitarbeiter zitiert Bibelvers gegen Homosexualität und wird gekündigt. Das heißt hier weiter, der schwedische Möbelkonzern IKEA hat einen Mitarbeiter in Polen gekündigt, weil er Bibelverse zitiert hat, die Homosexualität verurteilen. Und der Kontext von dem war, dass IKEA einen Monat der Toleranz ausgerufen hat, entsprechend zugunsten der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und dieser Mitarbeiter hat entsprechend diesen Vers dann zitiert, wurde darauf kurz darauf gekündigt und es hieß dann in der Begründung, der Mann habe gegen die internen Vorschriften des Konzerns sowie gegen die Regeln des sozialen Zusammenlebens verstoßen, was seinen Vertrauensverlust bedeutete. Die Bibel lehrt uns als Christen, Wahrheit und Liebe als untrennbares Element der guten Botschaft Gottes, des Neuen Testaments von Jesus Christus. Und das deshalb, weil wir die Reichweite der Ablehnung von Gottes Sohn kennen. Genau deshalb sollten wir, weil wir die Kostbarkeit der Liebe Gottes wissen, uns umso mehr daran halten, eben die Chancen zu nutzen, Gottes Wahrheit bekannt zu machen. Durch Wort und Tat Gottes Sicht der Dinge den Menschen vor Augen und Ohren zu fühlen. Auch wenn das unangenehme Folgen für uns haben kann. Steve Lawson trifft in seinem Buch die Situation von Amos, in der er ja auch hier stand und wo er Gegenwind hatte, aber trotzdem fest blieb, sehr treffend, indem er Amos einordnet in den alttestamentlichen Kontext, dass er in guter Gesellschaft war. Noahs Botschaft, schreibt er, von der Leiter herab, die zur Arche hinaufführt, lautete nicht, es wird euch etwas Gutes widerfahren. Amos wurde vom Hohepriester Israels nicht für die Verkündigung gerügt, bekennt und alles bleibt euch erhalten. Jeremia kam nicht für die Predigt in die Strafgrube. Ich bin okay, du bist okay. Und Daniel wurde nicht in die Löwengrube geworfen, weil er den Leuten sagte, positives Denken kann Berge versetzen. Johannes der Täufer sah sich nicht gedrängt, in der Wüste zu predigen und verlor nicht deshalb schließlich seinen Kopf, weil er gepredigt hätte, lächle, Gott liebt dich. Und die beiden Propheten der Trübsalzeit werden nicht für die Predigt getötet werden. Gott ist im Himmel und auf der Erde geht alles seinen richtigen Gang. Und er fährt weiter fort zu sagen, es ist besser, durch die Wahrheit getrennt, als im Irrtum vereint zu sein. Es ist besser, die Wahrheit zu sagen, die erst verletzt und dann heilt, als die Unwahrheit, die erst tröstet und dann tötet. Es ist besser, für die Wahrheit gehasst, als für eine Lüge geliebt zu werden. Es ist besser, mit der Wahrheit allein zu stehen, als mit der Menge gemeinsam falsch zu liegen. Und wissen Sie was, das gilt nicht einfach nur Menschen, die auf der Kanzel stehen, sondern das gilt jedem Menschen, der es ernst mit Christus meint. Besonders in Zeiten wie heute, wo man einem das Schweigen aufzwingen möchte. Lassen Sie sich deshalb ermutigen, von diesem Bauer in der biblischen Botschaft freundlich, aber auch klar zu sein. Der Prophet Amos ging ja damals auch nicht mit seinen Pergamentpapieren durch die Gegend und suchte, wem er eins überziehen konnte. Ihn trieb die Liebe Gottes zu dem Volk, ihm die Wahrheit mitzuteilen, bevor es eintrifft, dass sie noch umkehren mögen. Das zeigt ja gerade auch sein Fürbittedienst, den wir in Kapitel 7 schon gesehen haben. Doch werden diese, nämlich die Fürbittedienste, ihm jetzt an dieser Stelle von höchster Stelle verboten. Lesen Sie in Vers 3. Es heißt hier am Schluss still. Amos soll stillhalten. Amos kann keine Fürbitte mehr gegen das Gericht Gottes tun, weil Israel so weit gegangen ist, dass Gottes Geduld zu Ende geht und das Ende kommt. Und nachdem wir die herausfordernde Botschaft des Gerichts gehört haben, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wir haben erstens gesehen, die Botschaft des Gerichts Gottes Geduld geht zu Ende und kommen jetzt zu zweitens, die Begründung des Gerichts Gottes Volk geht zu weit. Zweitens, die Begründung des Gerichts Gottes Volk geht zu weit. Ich lese Vers 4 bis Vers 7. Hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Efamaß verkleinern und das Schägelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Amos hat das Gericht angekündigt. Aber warum würde das Gericht so schonungslos kommen, ohne zu zögern? Hält Amos oder wendet Amos sich jetzt an die Ohren und Hände seines Volkes und hält ihnen ihre Taten vor? Dabei bezieht er sich auf den Bruch mit dem Gebot der Nächstenliebe als direkte Folge aus der gebrochenen Beziehung mit Gott. Vers 4 nennt uns den Armen, dem nachgestellt und die Wehrlosen, die im Land vernichtet werden. Die Bibel zeigt immer wieder, dass der Arme und Wehrlose eine besondere Verheißung bei Gott hat. Zum Beispiel Psalm 14, Vers 6. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Oder nehmen Sie Hannas Lobgesang aus 1. Samuel 2, Vers 8a. Er hebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot, erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Wehrlose meint diejenigen, die sich nicht verteidigen können, offensichtlich. Wir denken hier beispielsweise an Witwen, die keinen Mann mehr haben. Wer steht ein für ihr Recht? Wir denken an Kranke, die eigentlich von Familienangehörigen abhängig sind, aber wenn sie keine haben, wer steht ihnen bei in der Not? Oder etwas genauer hingeschaut, wer ist wehrloser als ein Kind oder ein Waisenkind? Ein Kind ist darauf angewiesen, dass es Hilfe bekommt. Was, wenn ihm diese Hilfe verwehrt wird oder wenn es fehlgeleitet wird, ganz bewusst? Vers 4 bis Vers 6 zeigt uns jetzt die Gier der Geschäftsleute der damaligen Zeit vor Augen. Und sehen Sie mal das Vokabular. Sie haben aus Ihrem Vokabular das Wort Verlust gestrichen. Sie wollen mehr und können nicht genug haben. Dabei sind Ihnen die Gott angeordneten Feste Dornen in Ihren Geldbörsen. Bei Ihnen hat Warenhandel Vorrang vor Gottes Heiligkeit. Und jeder Feiertag, der nicht ein Arbeitstag war, war ein Verlusttag für Sie. Und so etwas durfte es bei Ihnen nicht geben. Vers 4 bis 6 demonstriert uns ihre Gedankengänge in wörtlicher Rede, um die Dramatik ihrer Habgier vor Augen zu malen. Dabei ist die Rede von Getreide, von Korn, von Evamaß, Schäkelgewicht und der Waage. Alles Begriffe des Handels und der Wirtschaft. Und eben hierzu gesellen sich eng gedrängte, gierige, hinterlistige Verbe, wie zum Beispiel nachstellen, vernichten, das Evamaß verkleinern, das Schäkelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen. Sie sind schnell dabei, Betrug zu machen, und das sieht ja keiner und das machen ja sowieso alle auch so, aber sie übertreten das Gebot Gottes. Er hatte schon im Alten Testament beispielsweise in 3. Mose 19, Vers 34 davor gewarnt, vor solchem Handeln. Aber diese Warnung prallt an ihrem gemästeten Ohr und Herz ab, wie ein Flummiball an einer Betonwand, und ihre Herzen sind steinhart gegenüber Gottes Wort, sodass das Gericht kommen muss. Es ist bemerkenswert, dass Amos zuvor in Kapitel 2, Vers 6 vor dem Verkauf von Sklavenhandel gewarnt hat und das eben verurteilt hat. Und hier ist nun die Rede von dem Kauf der Armen und das Konfiszieren ihres Hab und Guts. Auch hier schreiten sie über Leichen und ihre habsüchtigen Hälse zu stillen. Und liebe Gemeinde, lässt es ja nicht erschaudern, wenn man das so liest, diese göttliche Diagnose auch, wie sich dadurch auch das Angesicht unserer Zeit drin spiegelt. Unsere Zeit ist ja genauso bereit, über Leichen zu gehen, um den Geldbeutel zu füllen. Da ist der Arbeitgeber, der immer größere Renditen fordert und mit den Zahlen seiner Mitarbeiter entsprechend in das berühmt-berüchtigte Burnout treibt. Ohne Rücksicht auf Verluste, ganz nach dem Motto, nur der Stärkste überlebt. Und was ist mit dem Schwachen? Denken wir nur an das Schwächste, das ungeborene Leben. Da werden Kinder für die Karriere geopfert, der Wehrlose für die Ruhe, für den Geldbeutel eingetauscht. Wer ist es, der den Wehrlosen vertritt? Kann Gott diese Taten vergessen? Vers 7. Aber auch damals gab es schon bei diesem Wirtschaftszusammenschluss eine gewisse religiöse Komponente, denn die Menschen schienen ja wohl den Sabbat noch zu feiern, zumindest zu halten, der in Vers 5 angesprochen wird, und verbinden das aber trotzdem mit ihrem wirtschaftlichen Genuss. Und auch der westliche Gierhals bekommt nicht genug. Ziehen Sie nur eine Linie aus diesem Text hinein in den endlosen Eiertanz um Weihnachten und Ostern. Befindet sich unsere Gesellschaft nicht an derselben Stelle wie die Adressaten von diesem Kapitel? Sobald in allen Bundesländern die Sommerferien zu Ende gehen, die jetzt ja gerade angelaufen sind, platzen die Läden wieder vor Weihnachtsmännern, und direkt nach Weihnachten raubt der scheinbar harmlose Osterhasen dem wichtigsten Fest die Bedeutung. Und die eigentliche christliche Botschaft wird ausgehöhlt und ersetzt durch das goldene Kalb, den roten Mann und den goldenen Hasen. Und in Amos 5, Vers 1 musste Gott seinem Volk in dieser drastischen Diagnose schon vorhalten: Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Und es sind eben die beiden großen christlichen Feiertage, die den größten wirtschaftlichen Umsatz bringen sollten. So heißt es. Das Wirtschaftswachstum steigt, die Kassen klingen, aber Gottes Diagnose? Habsucht. Was folgt, ist Gericht. Doch die Sicht des Menschen bleibt geblendet vom eigenen Gewinn. Nochmal Lüthi, den ich vorhin bereits zitiert habe. In treffender Wortwahl beschreibt er den westlichen Sehfehler von Gottes Hand an der Wand unserer Zeit. Unsere Augen sind da wie gehalten, sagt er. Ja, unsere gefallene Erkenntnis lässt uns da derart im Stich, dass wir imstande sind, die Zeichen der Endzeit geradezu ins Gegenteil umzubiegen und umzudeuten. Jene grelle Farbenpracht, die der Herbst unmittelbar vor dem Wintertod zu entfalten pflegt, vermögen wir mit aufblühender Maienpracht zu verwechseln. Sogar wenn es bereits Wasser einer kommenden Sinnflut sind, können wir noch jubeln, als wären es Wasser auf unseren Rädern und Mühlen. Gleich wie in den Tagen des Amos, so sind wir heute. Und so war man schon zu jener Zeit, von der Christus sagt: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich verheiraten, bis an dem Tag, da Noah zu der Arche einging, und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam, und nahmen sie alle dahin. Und, fügt Christus in Matthäus 24 zu, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Aber achten Sie im Gegensatz zu der uns von Amos bezeichnete Habsucht hier auf das Trostwort in Vers 7. Das Trostwort von Vers 7 ist Balsam für das Herz des Armen und Unterdrückten. Gott vergisst die bösen Taten nicht. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit, die Gott herbeibringen wird. Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen. Er, der Ruhm Jakobs, spricht hier sogar in der Ich-Form Und er schwört, weil er bei keinem Größeren schwören kann bei sich selbst. Doch Jakobus stimmt in Kapitel 5, Vers 1 ein und sagt: Wohlan, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Was für ein Trost ist dieser Vers 7 hier für Unterdrückte, dass Gott über die Tyrannen das letzte Wort zu sprechen hat. Amos verkündigt, dass Gericht kommt, weil Gottes Volk zu weit geht. Und dieses Gericht beschreibt der Prophet in unserem letzten Akt genauer. Wir haben gesehen, erstens die Botschaft des Gerichts, Gottes Geduld geht zu Ende, Vers 1 bis 3. Zweitens die Begründung des Gerichts, Gottes Volk geht zu weit, Vers 4 bis 7. Jetzt kommen wir zu letztens die Beschreibung des Gerichts. Die Beschreibung des Gerichts, Gottes Gericht kommt durch Schweigen. Ich lese von Vers 8 bis 14. Sollte das Land deswegen nicht erbeben und jeder trauern, der darin wohnt, da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil. Es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Das soll geschehen an jenem Tag, spricht Gott der Herr. Da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf eure Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen. Und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken, von einem Meer zum anderen und umherziehen, vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. An jedem Tag werden die schönen jungen Frauen und die jungen Männer verdursten und vor Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt dann, so wahr der Kult von Beersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen. Gott kündigt sein Volk an, auf welchem Weg das Gericht kommen wird über sein Volk. Dabei werden uns hier zunächst die äußerlichen Erscheinungen gezeigt. Vers 8 bis Vers 10. Entsprechend ihrer wirtschaftlichen Habsucht greift Gott direkt ein in ihren wirtschaftlichen Wohlstand des Nordreichs und er stellt damit das stolze Volk auf den Boden der göttlichen Tatsache. Dabei wird es zu einem Erdbeben kommen. Tatsächlich erfahren wir an der Eingangstür von Amos 1, Vers 1, dass er seine Botschaft bekannt gab, 2 Jahre vor dem Erdbeben. 2 Jahre davor. Das heißt, die Menschen hatten es gehört. Sie hatten die ernste Warnung von Amos gehört, aber in den Wind geschlagen. Damit ist Amos ein Buch, ein Warnzeichen für eine rebellische Nation. Es ist ein letztes Stoppschild für eine gottlose Nation, die Gottes Warnung missachtet und meint, Gott würde nach ihrer Pfeife tanzen. Amos beschreibt, dass die Erde sich erheben wird, dass sie beben wird und sich hebt wie der Nil, Vers 8. Der Nil stieg in gewissen Abständen über seine Ufer, um das Land zu bewässern und es dadurch fruchtbar zu machen. Allerdings führt das Auf- und Niedersteigen der Erde im Gegensatz zum Nil nicht zur Fruchtbarkeit, sondern zur Traurigkeit. Begleitend kündigt Amos noch eine Sonnenfinsternis am helllichten Tag an in Vers 8, beziehungsweise in Vers 9. Dem von der Sonne abhängigen Menschen führt das also die Ernsthaftigkeit seiner Situation eigentlich vor Augen. Und die Gottesfinsternis, dass Gott sich zurückzieht, wird ihn dramatisch vor Augen gestellt durch die Sonnenfinsternis. Tatsächlich ist uns auch eine Sonnenfinsternis aus dieser Zeit überliefert, nämlich Mitte Juni 763, genau zur Regierungszeit von Jerobeam II. Israel wurde im Gesetz Moses immer wieder davor gewarnt, dass sowas eintreffen könnte. Nehmen Sie nur 5. Mose 28, Vers 29. Und Gottes Intention, die Sonne am Höhepunkt zu verdunkeln, trägt symbolischen Charakter. Das Nordreich Israel, das Gottes Wort verwirft, ist in seinem Wohlstand und seiner Herrlichkeit unter Jerobeam II. Am Zenit, am Höhepunkt angekommen. Und genauso wie die Sonne am Mittag ihren Höhepunkt erreicht und sich dann verdunkelt, wird das Gleiche auch mit dem Reich Jerobeams II. Am Höhepunkt seiner Macht geschehen, dass er fällt. Genau dann, wenn es in den Augen des Menschen am herrlichsten scheint, Hochmut, sagt der weise Salomo, kommt vor dem Fall. Und Israels Sonne wird verfinstert, und zwar als Gerichtszeichen. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das muss er auch ernten. Und es wird genauer beschrieben, wann dieses Gericht eintritt. Die Naturereignisse werden zu Festzeiten eintreffen, wie es Vers 10 ankündigt. Und diese Feste werden, Achtung, charakterisiert als eure Feste. Wenn man die fünf Bücher Mose liest, findet man immer, dass die Feste als die Feste des Herrn genannt werden. Aber aufgrund ihres Missbrauchs, man hat so viel Religion angehäuft, aber so wenig Inhalt noch der Wahrheit. Aufgrund ihres Missbrauchs sind es nicht mehr die Feste des Herrn, es sind einfach nur eure Feste. Und schauen Sie hin, wenn Sie Vers 10 folgende angucken. Klagesang, Sacktuch, Glatze, all das sind Kennzeichen tiefster Trauer. Aber die Trauer wird uns noch näher qualifiziert. Sie wird als bitterer Tag verstanden. Man wird trauern wie um den eingeborenen Sohn. Und Sie müssen wissen, in der Kultur des Nahen Ostens gibt es keine größere Trauer als die um den erstgeborenen Sohn. Sie können das auch nachlesen in Sacharja 12, Vers 10. Dieser Sohn war der Erbe. Er war der, der den Namen weiterträgt. Er war der, der das Erstgeburtsrecht besaß. Und wenn Sie nachlesen im 2. Mosebuch bei der 10. Plage, dem Höhepunkt des Gerichtes Gottes über Ägypten, da nimmt sich Gott den Erstgeborenen Ägyptens, tötet ihn und es ist eine gewaltige Klage, die dort herrscht. Doch der Gerichtstag von Vers 9, der mit jenem Tag bezeichnet wird, hat noch wehenartige Vorläufer, nämlich kommende Tage aus Vers 11. Und mit den kommenden Tagen wird uns eine geistliche Ebene des Gerichtes Gottes geoffenbart. Diese stehen jenem Tag entgegen und meinen eine längere Zeitperiode. Diese Gerichtswehen sind bereits eine Antwort auf die Ablehnung von Gottes Wort. Gottes Gericht kommt nämlich durch Schweigen. Schauen Sie, es muss schrecklich sein, wenn sich zwei Freunde nichts mehr zu sagen haben. Es muss schrecklich sein, wenn sich zwei Ehepartner abkennen und sich nicht mehr miteinander unterhalten. Aber was ist schlimmer, als dass der lebendige Gott einem nichts mehr zu sagen hat und sich abwendet? Gott kündigt Hunger im Land an und schweigt. Wer Gott nicht gesucht hat zu der Zeit, als er sich finden ließ, der darf sich dann auch nicht wundern, wenn man ihn nicht mehr findet zu der Zeit, ja, wo es dem Menschen angenehm scheint, nach ihm zu suchen. Und wir sehen hier zwei Dinge von Vers 11, was auch gleichzeitig der Schlüsselvers ist. Wir sehen zum einen, dass Gott selbst die Hungersnot ins Land sendet. Er selbst schickt den Hunger ins Land. Und bedenken Sie, es gab damals keinen Penny, keinen Lidl, kurz um die Ecke. Es gab damals keine Flaschenpost oder ähnliche Lieferdienste. Denken Sie nur an die Hungersnot zur Zeit von Abraham oder Josef. Die traten meistens im Zusammenhang von Naturkatastrophen oder von langen Dürren auf. Da musste man lange Reisen gehen. Da musste man viel Leid auf sich nehmen. Und hatte man dann eine Einkaufsmöglichkeit gefunden, musste man für das Brot einen hohen Preis zahlen. Eine Hungersnot wirkte sich direkt auf den Alltag aus. Und sie ging früher oder später an die Lebenssubstanz. Das Zweite, was uns bei Vers 11 auffällt, ist, wie Gott differenziert. Der Hunger, den er schicken wird ins Land, wird kein Hunger nach Nahrungsmittel sein, wie Wasser und Brot. Davon hatten sie genug zur Zeit Jerobeams. Es wird kein Hunger nach Wasser oder Brot sein. Gott selbst wird einen Hunger und einen Durst ins Land senden, nämlich einen Hunger und Durst nach Gottes Reden, nach Gottes Offenbarung, nach Gottes Wort. Diejenigen, die Gottes Wort nicht mehr hören wollen, wie zum Beispiel Amazia, der ihm vorher gesagt hat, du sollst schweigen, lieber Amos, die können ihn jetzt nicht mehr hören. Gott gab sie dahin und zog sich zurück. Und es passt dazu sehr gut, Jeremia 2, Vers 19, der in diese Situation auch passen würde. Dieser Vers, deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlässt und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herr der Herrscharen. Jeremia 2, Vers 19. Und Vers 11 in Amos zeigt uns jetzt hier eigentlich eine ähnliche Situation wie zur Zeit Elias. Als Elia auftrat, predigte er, wurde verworfen. Und was macht er dann? Er zieht sich zurück. Und gleichzeitig damit verbunden auch gibt es keinen Regen. Es gibt keinen Regen und es gibt kein Wort Gottes, beides. Aber schauen Sie, dieser Hunger, der hier eintreffen wird, der wird Israel mitten in der Zeit des größten Wohlstands treffen, dass Gottes Wort ausbleibt. Wir denken an die Schriftlesung, von der wir vorher gehört haben, aus Jesaja 55, Vers 8 bis Vers 11, die uns Gottes Wort charakterisiert hat. Und diese Stelle dort zeigt, wie Gottes Wort mit einem Regen bezeichnet wird, der die Erde bewässert, der Frucht bringt. Und Gott hatte in diesem Zusammenhang am Anfang von Jesaja 55, Vers 1 gesagt, wohlan ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Aber was, wenn dieses Angebot ausgeschlagen wird, weil man es nicht mehr hören möchte und schließlich nicht mehr hören kann? Dann muss ein Volk darben. Dann gibt es Mangelerscheinungen, dann herrscht Hunger im Land. Wissen Sie, Gott drängt sich keine Menschen auf. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er klopft an die Tür des Herzens. Und damals tat er das durch die Botschaft von Amos. Heute noch tut er es durch sein Wort. Und wenn man nicht möchte, dann zieht er sich irgendwann zurück. Er zwingt sich keinem auf. Und wenn wir Vers 11 noch mal näher anschauen, dann ist das der Zeigefinger, der auch uns heute herausfordert hier im Land. Wo stehen wir hier in Deutschland angesichts von Vers 11? Diese vorliegenden Worte haben ja eine ungemeine Aktualität. Denken Sie nur zurück an das Eingangszitat von Whitfield und an die Menge von Kanzeln, von denen nicht mehr das lebendige Wort Gottes, das lebendige Brot ausgeteilt wird. In wie vielen evangelischen oder freikirchlichen Gemeinden wird heute, wenn überhaupt, nur noch eine magere, dünne Suppe ausgeteilt? Sie ist zum Großteil vermischt mit dem Gift der Bibelkritik oder irgendwelchen sozialen Predigten. Da wird geistiges Fastfood in Form von oberflächlichen 10-Minuten-Predigten serviert und man nennt das Ganze Impuls. Aber der geistliche Nährwert geht gegen Null. Und die Predigtthemen drehen sich nur noch um soziales Engagement, unsere Gefühle, meine Bedürfnisse und streicheln oberflächlich das eigene Ich. Aber man spricht nicht mehr über den kommenden, lebendigen und heiligen Gott, geschweige denn von seinem Gericht. In einer geistigen Hungersnot drückt das, was wichtig ist, aus dem Zentrum und wird Mangelware. Da ist der Hauskreis oder da ist die Gemeinde, was einst zu einer starken Ermutigung beigetragen hat. Jetzt aber wird sie aufgrund von unbiblischen Einflüssen immer mehr zur Entmutigung statt zur Auferbauung in der Schrift. Wir haben heute sämtliche Einkaufsläden wenige Meter entfernt, aber man muss kilometerweit fahren, um eine bibeltreue Gemeinde zu finden mit einer biblischen Predigt. Entgegengesetzt den Parolen vieler charismatischer Schwärmer heutzutage, dass Deutschland doch in einer Erweckungszeit lebt, herrscht ein Hunger im Land. Es herrscht Hunger im Land. Aber wissen Sie, wir müssen vielleicht sogar sagen, dass es teilweise noch schlimmer ist als damals, weil man sich um diesen Hunger gar nicht mehr bewusst ist. Man ist gar nicht mehr bewusst, dass es was fehlt. Und es ist bei uns heute noch verwunderlich, dass man bei einer geistigen Unterernährung auch Mangelerscheinungen vorfindet. Diese Mangelerscheinungen münden letztendlich in fehlende Unterscheidungskraft. Gerade der vergangene sogenannte evangelische Kirchentag, der Markt der Möglichkeiten, hat erneut gezeigt, dass der Mainstream der EKD genau ein plastisches Beispiel dafür ist. Im Fokus stand die Flüchtlingskrise, der Klimawandel, das soziale Engagement. Aber es wird nicht mehr der geistliche Auftrag wahrgenommen, etwas gegen die geistige Hungersnot im Land zu tun, durch Auslegungspredigt. Stattdessen würden Seminare und Themen angeboten, die zur Kategorie Epheser 5, Vers 3 gehören, wo Paulus sagt, von so etwas sollte nicht einmal bei euch die Rede sein. Da ziehen sämtliche Irrlehren in die Kirchen ohne Widerstand ein, überschattet vom Spiritismus, von der New Age-Bewegung. Man kann nicht mehr zwischen evangelisch oder katholisch unterscheiden und kommt im Letzten so weit, um das Horoskop nach der Zukunft zu fragen, weil der Himmel schweigt. Wenn wir uns heute unsere geistige Landschaft anschauen, dann drängt sich einem zu Recht die Frage auf, ob Gottes Gericht von Vers 11 nicht in ähnlicher Art und Weise auch heute vollzogen wird. Und sehen Sie hin, es wird sein wie in Vers 12. Die Menschen wanken von einem Ort zum anderen, von einem Meer zum anderen. Und schauen Sie, es steht hier im Aktiv, sie suchen. Sie suchen nach dem Wort des Herrn, aber es ist nicht zu finden. Man kann es vergleichen mit den Tagen, wo eine Naturkatastrophe oder ein Terroranschlag das Land oder die Welt überschattet. Dann ist es wie bei 9/11, 11. September 2001, New York, oder am 19. Dezember 2016 am Berliner Breitscheidplatz. Alle stehen da und werden plötzlich religiös und fragen, warum lässt Gott das zu? Plötzlich sind die Kirchen proppevoll und alle wollen wissen, wo Gott war und was die Antwort der Kirche auf die Fragen nach dem Leid ist. Das hält dann ein, wenn es hochkommt, 2 Wochen an. Und dann ist es weg. Warum? Weil es oberflächlich, weil es scheinfromm und weil es leer ist. Achten Sie bitte auch auf Vers 13 und Vers 14. Die Folgen von Gottes Schweigen treffen unmittelbar die nächste Generation. Die Jugend beginnt zu verdursten. Sie geht nach Dan und nach Beersheba. Das sind die Nord- und Südgrenzen vom Nordreich. Man beginnt Weltreisen zu machen, nach dem Sinn des Lebens in sämtlichen Ländern und Kulten und Bräuchen zu suchen und kommt doch unerfüllt zurück. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wie wahr ist dieser Liedvers? Sie suchen nach Wahrheit und Anerkennung in sozialen Medien, in virtuellen Welten und sie bleiben doch orientierungslos. Gottes Wort ist heute nur wenige Klicks entfernt. Aber der menschliche Stolz versperrt sich den Weg zum ewigen Leben. Man verhungert lieber, als dass man sich der Wahrheit Gottes stellt. Und wir fassen an dieser Stelle die Botschaft von Amos 8 zusammen. Wir hatten gesehen, erstens die Botschaft des Gerichts. Gottes Geduld geht zu Ende. Zweitens die Begründung des Gerichts. Gottes Volk geht zu weit. Und drittens die Beschreibung des Gerichts. Gottes Gericht kommt durch Schweigen. Während Jona auf dem Missionsfeld Ninive einen großen Fischfang macht, bleibt das Heimatland unter der treuen Predigt des Amos hart. Liebe Gemeinde, Sie haben sich heute wahrlich eine harte Predigt zum Sonntag ausgesucht, wo man mit Amos fast verzweifeln könnte. Getroffen von dieser Gerichtsbotschaft aus Amos 8 beten wir mit Habakuk 3, Vers 2, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken, Herr. Belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Aber wissen Sie was? Verzweifeln lassen will uns Gott nicht. Sowohl uns als auch Amos nicht. Lassen Sie uns deshalb noch kurz den hoffnungsvollen Ausblick nehmen, den Amos hier bekommt. Denn nach dieser Gerichtsbotschaft von Amos hört das Buch Amos noch nicht auf. Es gibt noch ein neuntes Kapitel mit einer hoffnungsvollen Prophezeiung für Israel. Und schauen Sie, dass Gott dieses Gericht hier, Amos 8, ankündigt und Gott seinem Volk noch 2 Jahre Zeit lässt zur Buße. Ist auch ein Gnadenangebot inmitten göttlichen Gerichts. Denn Gottes Gnadenangebot geht an dich auch heute noch. Gott durch sein Wort in der Bibel, was wir heute haben. Gott redet noch, hörst du? Noch stimmt das und noch gilt die Verheißung aus Amos 5, Vers 4. Sucht mich, spricht Gott dort, so werdet ihr leben. Und sein letztes Wort gab er ja in seinem einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus. Und genau dieser Jesus Christus erzählte einmal in Lukas 15 von einem bildhaften Gleichnis, das zu uns um Vers 11 und 13 passt. Jesus spricht vom verlorenen Sohn dort, der seinem Vater das Erbe aus der Tasche zieht, sich auf und davon macht und seinen Vater für sich für tot erklärt. Er macht sich auf und davon, befriedigt seine sündigen Wünsche in seiner Habgier. Doch dann trifft ihn eine Hungersnot. Und er fängt an zu darben und muss bei den Schweinen hungern. Und er begehrt, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und er macht sich bußfertig auf nach Hause. Und schauen Sie nur, wie uns dann berichtet wird, dass der Vater diesem abgemagerten, hungernden, verirrten, stinkenden Sohn entgegnet. Es heißt, dass er ihn von Ferne sieht. Es heißt, dass er auf ihn wartet. Es heißt, dass er Ausschau hält nach ihm und dass es ihn voll Erbarmen packte und er hinrennt und den nach Schweinemist stinkenden Sohn umarmt und küsst, der mitten aus der Hungersnot zurückkommt. Genauso wartet heute Gott auch noch mitten in diesem Kapitel 8 auch auf dich, der du vielleicht noch in deiner Gottesferne stehst, in deiner Gottesfinsternis. Er wartet auch noch auf dich, dass du zu ihm zurückkommst und ihm dein Leben anbefehlst und seine Herrschaft anerkennst. Durch seinen Sohn Jesus Christus lädt Gott heute noch alle von der Hungersnot verzweifelten, orientierungslosen, verlorenen Söhne und Töchter mit offenen Armen ein, indem er durch seinen Sohn spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es gibt also noch diese Möglichkeit, dem kommenden Gericht Gottes zu entkommen, was die Bibel ganz eindeutig nennt, indem es eines Tages zwischen Himmel und Hölle geschieden wird. Es gibt diesen einen Ausweg vor dem Gotteszorn, der eigentlich zu Recht über unsere Rebellion aufgrund unserer Sünde über uns Menschen kommt, weil wir den Schöpfer ablehnen. Und es gibt diese eine offene Tür, diesen einen Ausweg vor jenem bitteren Tag, der uns hier in Vers 10 beschrieben wird, zu entfliehen, indem man jetzt um den eingeborenen Sohn klagt, wie hier beschrieben wird, dass zukünftig um den eingeborenen geklagt wird. Man kann diesem Gericht entfliehen, indem man jetzt um den eingeborenen Sohn Gottes klagt und anerkennt, dass er am Kreuz für mich starb, dass er am Kreuz dort meine Schuld auf sich nahm. Jesus ließ am größten Gerichtstag am Kreuz für Sünder sein kostbares Leben. Und schauen Sie, dort auf Golgatha ergoss sich das ganze Gericht Gottes aus Kapitel 8 von Amos auch über den Sohn Gottes. Die Finsternis, die Gottesferne, das Erdbeben, der Durst, weil er wusste, es gibt keine andere Alternative, vor Gottes Gericht zu entfliehen. Und der einzige Weg, Gottes Gericht zu entkommen, ist Zuflucht zu finden bei Jesus, wo das Gerichtsfeuer Gottes schon gebrannt hat. Als Jesus am Kreuz starb, zeigt uns Gott seine vollkommene Gerechtigkeit und Liebe in einer Person als Ausweg aus unserer Misere. Und heute noch steht dieser gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes mitten unter uns und lädt dich ein zu kommen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Tritt daher ein ins Vaterhaus, in dem du nicht mehr auf deine eigenen guten Werke vertraust oder auf deine eigene Gerechtigkeit hoffst, sondern häng dein Herz ganz an den Herrn Jesus und achte darauf, höre heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ich komme damit zum Schluss mit 3 Strophen, die sehr gut hierzu passen, dass Gott noch redet von Terstegen. Gott rufet noch, sollte ich nicht endlich hören, wie lasse ich mich bezaubern und betören? Die kurze Freud, die kurze Zeit vergeht und meine Seele noch so gefährlich steht. Gott rufet noch, sollte ich nicht endlich kommen? Ich hab so lang die treue Stimme vernommen, ich wusste es wohl, ich war nicht, wie ich sollt. Er winkte mir, ich habe nicht gewollt. Gott rufet noch, wie dass ich mich nicht gebe. Ich fürchte sein Joch und doch in Banden lebe. Ich halte Gott und meine Seele auf. Erziehet mich, mein armes Herze, lauf. Und ich schließe diese Predigt mit dem göttlichen Angebot, was wir aus der Schriftlesung vorhin gehört haben, mit dem Heilandsruf des Alten Testaments aus Jesaja 55, Vers 1 bis Vers 7. Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren, kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Himmlischer Vater, und wir hören diese Botschaft, die schwer ist, Herr. Schwer zu verkündigen und schwer zu hören. Aber die dennoch wahr ist, weil sie zu deinem Ratschluss gehört. Und du siehst, wie unsere Zeit genau diese Botschaft auch nötig hat, wie wir sie brauchen, Herr. Herr, schenke uns neu diesen Durst, den du mit deinem Wort auch stillst, Herr. Diesen Hunger nach deinem Wort, den du auch stillst. Erbarme dich über die geistige Situation hier in unserem Land und schenke du nochmal ein Aufleben durch deine Gnade. Herr, danke, dass sie kostenlos ist. Danke, dass du es jedem anbietest, der zu dir kommt, und du wirst sie nicht hinausstoßen. Herr, und wir preisen dich als das Brot des Lebens, dass du dich uns gezeigt und geoffenbart hast und am Kreuz für unsere Schuld gelitten hast. Wir beten dich an, du auferstandener und guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.